SWR 2 Lesenswert Gespräch.
Porzellan, der am 23. November 100 Jahre alt geworden wäre und sich vor 50 Jahren das Leben nahm, hat die Moderne in all ihren Verästelungen nachgezeichnet. Die besondere, eben nicht mehr wohlklingende Musikalität der Gedichte Celans hat viele Komponisten angeregt, sich mit seinem Werk zu beschäftigen. Kein anderer Dichter wurde im 20. Jahrhundert häufiger vertont. Interessant aber scheint die Zerrissenheit in diesen Gedichten, die in einer gerade nicht wohl komponierten, die Risse in sich aufnehmenden, improvisierten Musik zum Ausdruck kommen könnte. Das Celan-Projekt beim Enjoy Jazz Festival 2020 widmete sich am 24. Oktober im Rosengarten Mannheim der Musikalität Celans auf verschiedenen Ebenen. Der Celan-Experte Helmut Böttiger untersuchte die spezifische Beziehung von Celans Gedichten zur Musik. Der im letzten Jahr mit dem Iflandring geehrte Schauspieler Jens Harzer lieh der literarischen Stimme Celans eine Bühnenstimme. Das Ensemble Modern mit Eva Böcker am Cello, Hermann Kretschmar am Flügel, Dietmar Wiesner an der Flöte betrug die radikale Andersheit von Celans Lyrik, improvisierend in eine zeitgenössische musikalische Form. Zudem unterhielt sich Helmut Böttiger mit dem Lyriker, Romancier und Essayisten Marcel Bayer über die Wortmusik Paul Celans. In den nächsten knapp 60 Minuten hören Sie Höhepunkte aus dieser Veranstaltung.
Ich lotse dich hinter die Welt. Da bist du bei dir, unbeirrbar, heiter vermessen die Starre den Tod. Das Schilf winkt dem Stein ab. Du hast alles für heut Abend. Zähle die Mandeln, zähle, was bitter war und dich wach hielt, zähl mich dazu. Ich suchte dein Aug, als du's aufschlugst und niemand dich ansah. Ich spann jenen heimlichen Faden, an dem der Tau, den du dachtest, hinunterglitt zu den Krügen, die ein Spruch, der zu niemandes Herz fand, behütet. Dort erst tratest du ganz in den Namen, der dein ist, schrittest du sicheren Fußes zu dir, schwangen die Hämmer frei im Glockenstuhl deines Schweigens, stieß das Erlauschte zu dir, legte das Tote den Arm auch um dich, und ihr ginget selbst dritt durch den Abend. Mache mich bitter. Zähle mich zu den Mandeln.
Cello-Einsatz von hinter dem Schmerz, so lautet der Beginn eines Gedichts von Paul Celan. Das zeigt seine Klangfarben in programmatischer Weise. Wenn man an ein Instrument denkt, das seine Gedichte am besten charakterisiert, bietet sich tatsächlich sofort das Cello an. Und der Schmerz, den Celan selbst damit assoziiert, scheint naheliegend zu sein. Allerdings, es geht in diesem Gedicht um einen Bereich hinter dem Schmerz. Und worum es sich dabei genau handelt, was sich hinter dem Schmerz befindet und wie das auszudrücken ist, das berührt den Kern von Celans Poesie. Gisela Dischner, eine seiner Geliebten, hat sich erinnert, was der Anlass für diesen Gedichteinsatz Celans war, nämlich der zweite Satz des Cellokonzerts von Antonín Dvořák. Damit sind wir sofort in den Bereich der Klassik verwiesen, in die Gefilde der Hochkultur, in denen dieser berühmteste deutschsprachige Dichter nach 1945 zwangsläufig verortet wird. Man sollte dabei allerdings nicht zu voreilig sein. Die Ästhetik Celans und seine Lebenswirklichkeit gestalteten sich weitaus differenzierter als es eine posthume Sakralisierung in der Literaturwissenschaft vermuten lässt. Anfang der 50er Jahre zog Celan eine Woche lang mit einer holländischen Gefährtin durch Paris. Diet Kloos war ihr Name. Und dabei gingen sie auch in eines der Cafés in Saint-Germain-de-Prés, in die Jakobsleiter, L'Echelle de Jacob in der Rue de Jacob. Der schwarze Sänger Gordon Heath trat dort mit sogenannten Negro Spirituals auf und gab Candlelight Concerts. Und dabei sang er zum Beispiel auch Billie Holidays Strange Fruit, ihren Protest gegen die Rassendiskriminierung in den USA. Zentral war aber natürlich das in dieser Straße besonders passende Lied Via Climbing Jacob's Ladder, das Lied von der Jakobsleiter mit der Verheißung einer verlorenen Heimat, mit der Befreiung der Schwarzen aus der Sklaverei. Und Celan sah in seinen Briefen an Diet Kloos dabei explizit eine Parallele zu seiner Situation als exilierter Jude. Im Dezember 1952 heiratete Celan Giselle de Lestrange aus einer alteingesessenen aristokratischen Familie in Paris. An dem Abend, an dem sie sich kennenlernten, gingen sie in das Tanzlokal Le Bal Nègre in der Rue Blomet. Es war die Zeit Juliette Gréco's, die Zeit von Miles Davis in Paris und die Zeit des Cool Jazz. Und es war diese Art von Befreiung, zu der sich auch Giselle de Lestrange hingezogen fühlte. Gegen den Willen ihrer Familie heiratete sie diesen mittellosen osteuropäischen Juden, der sich vollkommen seiner Dichtung verschrieben hatte und durchaus das Leben eines Bohemiens führte. Auffällig viele Erinnerungen an ihn kreisen um revolutionäre Gesänge und rauschhafte Entgrenzungen. Celan kam aus einer Welt, die in Westeuropa sehr fremd war und nach 1945 vollkommen verschwunden ist. Er wurde 1920 in Czernowitz geboren, einer entlegenen Stadt am östlichsten Ende des ehemaligen Habsburger Reichs, die nach dem Ersten Weltkrieg zu Rumänien gehörte. Das Besondere an Czernowitz war, dass das Bürgertum zum größten Teil aus Juden bestand, die Deutsch als ihre Muttersprache empfanden. Er spielte früh gerne selbst Theater und deklamierte neben Gedichten auch Szenen etwa von Shakespeare. Und von großer Bedeutung war für ihn die Diktion des in den 20er und 30er Jahren herausragenden Schauspielers Alexander Moissy. Dessen Eigenart bestand in einem auffällig singenden, melodischen Ton. Darauf hat Celans letzte Freundin Ilana Schmurli bereits in den 90er Jahren hingewiesen. Aber erst vor 2 Jahren sind frühe Tonaufnahmen Celans aus dem Jahr 1952 entdeckt worden, die den Einfluss Moissys auf wirklich verblüffende Weise belegen. Von Moissy sind einige wenige Schallplattenaufnahmen erhalten, auf denen seine Stimme mit seinen Smash-Hits zu hören ist, das Schlaflied für Miriam des Wiener Fantasy-Jägle-Protagonisten Richard Berhofmann gehörte dazu oder eine Partie aus Shakespeares Hamlet-Monolog Sein oder Nichtsein. Diese sehr einprägsame Stelle trug Moissy in einer Weise vor, die heute wie aus der Zeit gefallen scheint und in frühe Märchen- und Sagenwelten führt. Schlafen, schlafen, vielleicht auch träumen. Er dehnte die Silben genauso wie die Pausen zwischen den Worten. Es ist eine sich in unnennbare Sehnsüchte hineinfühlende Artikulation, leise und eindringlich, identifikatorisch, illusionistisch und musikalisch ausschwingend. Celan hat wenige Tage nach seinem Auftritt bei der Gruppe 47 im Mai 1952 im Studio des NWDR in Hamburg einige seiner Gedichte gesprochen. Das ist deshalb so bemerkenswert, weil die bisher bekannten Gedichte Celans Originaltöne aus viel späterer Zeit stammen und bereits einen anderen Charakter haben. Diese frühesten Tondokumente von ihm jedoch sind in der Art und Weise, Wirkung zu erzeugen und die Sprache klingen zu lassen, Moissy noch zum Verwechseln ähnlich. Einmal heißt es bei Celan, so schlafe und mein Aug wird offen bleiben. Und er singt sein Schlaflied genauso wie der große Schauspieler. Es ist ein verblüffender Effekt. Selbst in der Modulation seiner Stimme, seiner dialektalen Färbung, die dem tranceartigen Gleiten erst den unverwechselbaren Charakter verleiht, sind sich Moissy und Celan nahezu gleich. Die hohe deutsche Dichtung, das gesangliche Pathos des Burgtheaters, die Kunst als Verheißung, in dieses Lebensgefühl ist Celan hineingewachsen. Dann aber geschah etwas abrupt anderes. 1940 marschierte die Rote Armee in Czernowitz ein. Im Juli 1941 wiederum besetzten Rumänen unter deutschem Kommando die Stadt. Celans Eltern wurden in das ukrainische Gebiet jenseits des Dniester verschleppt und dort ermordet. Celan war zu diesem Zeitpunkt 22 Jahre alt und wurde als Zwangsarbeiter in ein Lager eingezogen. Dieser biografische Bruch hatte auch auf sein Schreiben entscheidende Auswirkungen. Der Wiener Ton der Jahrhundertwende, der spätromantische Duktus aus Verklärung und Verzicht, wurde überdeckt und unmöglich gemacht durch deutsche Märsche, durch Stiefel, Schaufel und Grab. Berühmt wurde sein Gedicht Todesfuge, in dem er diese Erfahrung sprachlich zu fassen versuchte. Die Welt der Konzentrationslager und die Welt der Kultur stoßen hier unmittelbar aufeinander. Der Titel verweist auf die Form der Bachschen Fuge. Immer wieder tauchen Gegensatzpaare auf. Jüdische Opfer und Nazitäter, Kultur und Barbarei. Und sie werden wie in der Kunst der Fuge kontrapunktisch aufeinander bezogen, mit den Techniken von Variation, Umkehrung, Erweiterung und Verdichtung. Zum Schluss wechseln sich die zentralen Motive immer schneller ab, analog zur Engführung in der Fuge. Durch diese Mittel erzielt das Gedicht seine suggestive Wirkung. Es ist aber äußerst aufschlussreich, dass Celan gerade dieser Wirkung seines Gedichts schon wenige Jahre später skeptisch gegenüberstand. Sehr ernst nehmen sollte man seine Klage, dass die Todesfuge lesebuchreif gedroschen worden sei. Die Erfahrung dieses Umgangs mit der Todesfuge bildete für Celan einen entscheidenden Wendepunkt in seiner lyrischen Entwicklung und er wurde dabei immer radikaler. Die Fixierung auf die Todesfuge, die natürlich oft mit politisch aufrichtigen Motiven verbunden ist, verkennt etwas durchaus Wesentliches. Celan hat bereits in den 50er Jahren die Sprache dieses Gedichts programmatisch hinter sich gelassen. 1958 schrieb er in einem kurzen poetologischen Text entscheidende Sätze, die auch Konsequenzen aus dem öffentlichen Umgang mit der Todesfuge zogen. Hier entwickelte Celan seine charakteristische, einzigartige Poetik. Er sagte über die Dichtung, düsterstes im Gedächtnis, fragwürdigstes um sie her, kann sie, bei aller Vergegenwärtigung der Tradition, in der sie steht, nicht mehr die Sprache sprechen, die manches geneigte Ohr immer noch von ihr zu erwarten scheint. Ihre Sprache ist nüchterner, faktischer geworden, sie misstraut dem Schönen, sie versucht wahr zu sein. Es ist also eine grauere Sprache, eine Sprache, die unter anderem auch ihre Musikalität an einem Ort angesiedelt wissen will, wo sie nichts mehr mit jenem Wohlklang gemeint hat, der noch mit und neben dem Furchtbarsten mehr oder minder unbekümmert einhertönte. Diese grauere Sprache, die Schönheit und Musikalität anders färbt, ist für Celan die Sprache der Wahrhaftigkeit, die Sprache des Einzelnen. Sie entsteht aus der Verbindung zwischen seinen frühen Einflüssen durch den hohen deutschen lyrischen Duktus und der historischen Katastrophe, dem Terror der deutschen Nationalsozialisten ausgesetzt zu sein, die sich nicht zuletzt auf jenen deutschen Duktus beriefen. In dieser Spannung zwischen Kultur und Barbarei findet Celan zu seinem einzigartigen deutschsprachigen Ton. Er arbeitet nun äußerst konsequent allem entgegen, was mit einer vordergründigen Verständlichkeit, Eindeutigkeit und Harmonie zu tun hat. Es geht um Vieldeutiges, um Ambivalenzen, um etwas Unauslotbares. Es geht um die Leerstellen und Zwischenräume, um Assoziationsflächen und Wortvalenzen. Sein Freund Franz Wurm hat später im Gespräch gesagt, dass in Celans späten Gedichten bei aller Scharfkantigkeit und Abruptheit wie in den kurzen Orchesterstücken von Anton Webern etwas durchzuhören ist. Ein Klang, ein Rhythmus, ja, eine melodische Linie. Und man kann ja genauso auch an das zweite Quintett von Miles Davis Mitte und Ende der 60er Jahre denken, Celans unmittelbaren Zeitgenossen. Große Gedichte setzen da ein, wo das rein Semantische endet und die Musik anfängt. Und Celan ist dafür eines der intensivsten Beispiele.
Lob der Ferne. Im Quell deiner Augen leben die Garne der Fischer der Irrsee. Im Quell deiner Augen hält das Meer sein Versprechen. Hier werf ich ein Herz, das geweilt unter Menschen, die Kleider von mir und den Glanz eines Schwures. Schwärzer im Schwarz bin ich nackter, abtrünnig erst bin ich treu, ich bin du, wenn ich ich bin. Im Quell deiner Augen treib ich und träume von Raub. Ein Garn fing ein Garn ein, wir scheiden umschlungen. Im Quell deiner Augen erwürgt ein Gehängter den Strang. In Mundhöhe, fühlbar, finster Gewächs. Brauchst es, Licht nicht zu suchen, bleibst das Schneegarn, hältst deine Beute. Beides gilt, berührt und unberührt. Beides spricht mit der Schuld von der Liebe. Beides will da sein und sterben. Blattnarben, Knospen, Gewimper, Äugendes, tagfremd, Schelfe, wahr und offen. Lippe wusste, Lippe weiß, Lippe schweigt es zu Ende. Ich hörte sagen, es sei im Wasser ein Stein und ein Kreis und über dem Wasser ein Wort, das den Kreis um den Stein legt. Ich sah meine Pappel hinabgehen zum Wasser. Ich sah, wie ihr Arm hinuntergriff in die Tiefe. Ich sah ihre Wurzeln gen Himmel um Nacht flehen. Ich eilt ihr nicht nach, ich las nur vom Boden auf jene Krume, die deines Auges Gestalt hat und Adel. Ich nahm dir die Kette der Sprüche vom Hals und säumte mit ihr den Tisch, wo die Krume nun lag, und sah meine Pappel nicht mehr. Schwarz wie die Erinnerungswunde wühlen die Augen nach dir in dem von Herzzähnen hell gebissenen Kronland, das unser Bett bleibt. Durch diesen Schacht musst du kommen, du kommst. Im Samensinn sternt dich das Meer aus, zu innerst, für immer. Das Namengeben hat ein Ende. Über dich werf ich mein Schicksal. Es stand der Feigensplitter auf deiner Lippe, es stand Jerusalem um uns, es stand der Hellkiefernduft überm Dänenschiff, dem wir dankten. Ich stand in dir. Tenebrae. Nah sind wir, Herr, nahe und greifbar, gegriffen schon, Herr, ineinander verkrallt, als wär der Leib eines jeden von uns dein Leib, Herr. Bete, Herr, bete zu uns, wir sind nah. Windschief gingen wir hin, uns zu bücken nach Mulde und Ma. Zur Tränke gingen wir, Herr, es war Blut, es war, was du vergossen, Herr, es glänzte, es warf uns dein Bild in die Augen, Herr, Augen und Mund stehen so offen und leer, Herr, wir haben getrunken, Herr, das Blut und das Bild, das im Blut war, Herr. Bete, Herr. Wir sind nah. Die Pole sind in uns, unübersteigbar im Wachen. Wir schlafen hinüber. Vors Tor des Erbarmens. Ich verliere dich an dich, das ist mein Schneetrost. Sag, dass Jerusalem ist. Sag, als wäre ich dieses dein Weiß, als wärst du meins, als könnten wir ohne uns wir sein. Ich blättere dich auf, für immer. Du betest, du bettest uns frei. Psalm. Niemand knetet uns wieder aus Erde und Lehm, niemand bespricht unseren Staub, niemand. Gelobt seist du, niemand, dir zu lieb wollen wir blühen, dir entgegen. Ein Nichts waren wir, sind wir, werden wir bleiben, blühend, die Nichts, die Niemandsrose. Mit dem Griffel seelenhell, dem Staubfaden himmelwüst, der Krone rot vom Purpurwort, das wir sangen, über, o oh, über den Dorn. Schibboleth. Mitsamt meinen Steinen, den Großgeweinten hinter den Gittern, schleiften sie mich in die Mitte des Marktes, dorthin, wo die Fahne sich aufrollt, der ich keinerlei Eid schwor. Flöte, Doppelflöte der Nacht, denke der dunklen Zwillingsröte in Wien und Madrid. Setz deine Fahne auf Halbmast, Erinnerung auf Halbmast für heute und immer. Herz, gib dich auch hier zu erkennen, hier in der Mitte des Marktes, rufst das Schibboleth hinaus in die Fremde der Heimat. Februar, no passeran. Einhorn, du weißt um die Steine, du weißt um die Wasser. Komm, ich führe dich hinweg zu den Stimmen von Estremadura.
Mhm. Marcel Beyer ist auf jeden Fall einer der wichtigsten, bedeutendsten Gegenwartsautoren. Und es freut mich, dass er sich auch zu Paul Celan geäußert hat. Deswegen sind Sie jetzt heute auch hier. Und Sie sind allerdings oder in besonderer Weise dadurch geprägt, dass Sie durch die Popmusik sozialisiert worden sind. Also ich erinnere mich an Gedichte aus Ihrem vorletzten Gedichtband, zum Beispiel über Don Cosmic, einem Ska-Veteranen. Reggae, Dub spielt für Sie eine ganz große Rolle. Wie geht das mit Paul Celan zusammen?
Ich habe angefangen, eigentlich eigenständig Musik zu hören, also nicht mehr das, was die Klassenkameradinnen und Klassenkameraden hörten oder was im Radio kam, zur selben Zeit, als ich angefangen habe zu schreiben. Warum das zusammenfällt, weiß ich nicht. Das war 1980. Und habe mich so nach und nach durch die so Nicht-Radiomusik vorgearbeitet und parallel dazu Lyrik des 20. Jahrhunderts gelesen. Deutschsprachige oder auch Baudelaire, also einfach wirklich so quasi meinen Privatunterricht mir bestritten. Und irgendwann lief alles auf diesen Paul Celan zu. Wahrscheinlich kannte ich einzelne Gedichte. Es war dann so, ich glaube tatsächlich, der erste echte Gedichtband, also nicht so etwas wie gesammelte Gedichte oder ausgewählte Gedichtband, den ich mir gewünscht habe, war Atemwende von Paul Celan. Der war gerade im Taschenbuch erschienen. Und in derselben Zeit erschien auch bei Suhrkamp eine fünfbändige Ausgabe gesammelter Werke. Und das war dann so im Abstand von wenigen Wochen. Also ich hatte einen Band gelesen, dann wünschte ich mir diese gesammelten Werke und dann habe ich das erste Mal wirklich gesammelte Werke von jemandem gelesen. Das heißt, es muss was da gewesen sein, was so anders war als alles andere, was ich kannte, das aber trotzdem vor diesem Hintergrund geschrieben worden war. Rilke reicht irgendwann nicht mehr und dann merkt man, dieser Paul Celan, der war nun auch einfach ein sehr belesener Autor, das muss man auch sagen. Das sind auch nicht alle Autoren. Mehr als die Hälfte seines Werkes besteht aus Übersetzungen. Da ist jemand, der Töne und Traditionen und Strömungen aufnimmt und sich auch immer wieder, was seine Übersetzungen angeht, sehr außergewöhnliche, eigentlich unentdeckte Figuren sucht, als Übersetzer von Ossip Mandelstamm. Ossip Mandelstamm kannte man Ende der 50er Jahre im deutschsprachigen Raum eigentlich nicht. Indem ich seine gesammelten Gedichte las, inklusive der Übersetzungen, wurde gleich noch ein weiteres Tor aufgestoßen, nämlich jener Autorinnen und Autoren, die von Paul Celan übersetzt worden waren.
Dieses andere Tor ist ja das Interessante. Also wenn man es versucht, jetzt in Verbindung zu bringen, diese Lektüre dieses Schriftstellers, dieses Dichters, der, wie Sie sagten, doch ganz anders war als alles, was man drumherum las, und die parallele Sozialisation mit Musik, also mit Reggae dann in erster Linie. Es fällt ja bei Celan auf, dass es viele Vertonungen von ihm gibt. Es sind allerdings Vertonungen, die alle in irgendeiner Form mit klassischer, neuer Musik zu tun haben. Wolfgang Riem, Aribert Reimann sind die bekanntesten, aber es gibt viel mehr. Und man assoziiert dann nicht, dass es vielleicht einen Grundduktus geben könnte, der dem entspricht, was sie parallel dazu auch interessiert hat. Also so freiere Formen, improvisatorische Formen, Blue Notes. War das für Sie etwas, was Sie zusammen denken konnten, oder gab es da doch einen Widerspruch, eine Reibung?
Nein, einen Widerspruch gab es nicht. Ich habe natürlich einfach gelebt, ich habe gelesen und Musik gehört. Ich kann jetzt im Rückblick, Jahrzehnte zurückblicken, kann ich mir natürlich jetzt irgendwie eine Geschichte daraus stricken, dass das eine ohne das andere gar nicht gegangen wäre. Also die eine Musikerfahrung und die andere Lektüreerfahrung. Aber es ist ja vielleicht gar kein Zufall, dass ich eben an dem hängen geblieben bin, was wir Celans Spätwerk nennen. Also Spätwerk ist es eigentlich nicht, aber Atemwende erschien 1967, 3 Jahre vor seinem Tod, in einer ungeheuer produktiven Phase. Also er hat also 3 Manuskripte abgeschlossen vor seinem Tod und aber noch fast noch mal so viele Gedichte auch geschrieben, die er nicht für eine Publikation bestimmt hatte. Und es ist eine Zeit, in der Paul Celan selbst, also Sie haben das auch vorhin gesagt, er schreibt dann ganz anders. Er schreibt eigentlich auf eine Weise, um sich von seinem Frühwerk weit zu entfernen. Er ist mit einer bestimmten Vorstellung von Dichtung auch sicher als einem Schutzraum aufgewachsen. Und dann bricht dieser Schutzraum in sich zusammen. Und dann ist die Frage, wie weit kann sich Dichtung entfernen davon, von solchen Vorstellungen, die ja ganz stark am 19. Jahrhundert hängen. Wie weit kann sich Dichtung entfernen, aber eben Dichtung bleiben? Also nicht in etwas anderes gehen. Da hätte er auch sagen können, Gedichte, das geht nicht mehr, ich schreibe jetzt fürs Theater.
Ja, das Schweigen war dann immer ein großes Wort, das da mit ihm...
Das haben aber, glaube ich, mehr die Kritiker behauptet.
Das haben die Kritiker behauptet. Aber er hat eben weiter gedichtet.
Ja, obwohl er hat es weiter immer sperriger gedichtet wurde. Und gerade in der Mitte der 60er Jahre merkt man, wie er sein Gedicht immer offener macht für die Alltagsrealität, die ihn umgibt. Also mein wichtigster Gedichtband von ihm, Schneepart, ist zwischen Ende 67 und 68 entstanden. Und dank der kommentierten Ausgabe der Gedichte kann man ziemlich gut nachvollziehen, wo auch die Datierungen drin sind, an welchen Demonstrationen in Paris im Mai 68 er teilgenommen hat. Und man findet bei ihm in den Gedichten Parolen, die an den Mauern geschrieben wurden, findet man solche Parolen wieder, die man auch bei anderen Autoren findet. Also die Schriftsteller waren alle unterwegs und haben sich dieselben Parolen notiert und sie für ihre Arbeiten verwendet. Es kommt, Sie haben das auch vorhin schon gesagt, dieses Miles Davis-Moment kommt noch einmal in einem Gedicht, auch in dieser Zeit zwischen 67 und 68. Paul Celan berichtet einmal seiner Frau in einem Brief, da ist er bei einer Ausstellung, wo auch Radierungen von ihr ausgestellt wurden, aber sie ist nicht dabei und er berichtet von der Ausstellung und so ein bisschen abfällig sagt er, ja, es hätte in der Ausstellung ziemlich viel Pop gegeben. Womit er erstmal Pop Art meint.
Die Pop Art eine ganz andere Richtung als die seiner Frau.
Und dann schließt er aber an, so etwas in der Art wie, aber ich werde mich damit auseinandersetzen müssen. Oder ich werde mich dem stellen müssen. Und der Weg führt ja dann, wie man an seinen Gedichten sieht, nicht dahin zurück, dass er sagt, gut, ich muss jetzt wieder zu den alten Formen zurück. Solche Bewegungen hat es auch gegeben bei Dichtern. Sondern er sagt, ich muss mich dem stellen, das heißt, ich muss das annehmen auf eine Weise. Da muss er ja dann eben gar nicht motivisch oder thematisch auf musikalische Entwicklungen eingehen oder so. Er muss ja auch keine Gedichte auf Adorno schreiben oder sowas. Aber man spürt diese enorme Durchlässigkeit. Also im ganz engen Austausch und in einer ganz intensiven Wahrnehmung seiner unmittelbaren Umgebung, Zeitungslektüre geht in die Gedichte ein und so weiter, versucht er eigentlich den Raum für das Gedicht immer weiter zu öffnen. Und das sind Bewegungen, die kennen wir auch aus der Musik. Also kennen das Geräusch, also dass man nicht mehr zwischen Geräusch und Klang unterscheidet, sondern dass erstmal alles Klang ist zum Beispiel. Das Gerät zur Klangerzeugung muss kein Instrument sein und so weiter. Ein Instrument muss nicht immer so bedient werden, wie sich das Stradivari vielleicht mal vorgestellt hat oder Herbert von Karajan oder so. Man merkt da eigentlich so parallele Entwicklungen und das würde auch passen zur Pop-Art. Also wie geht man mit anderen Materialien um? Wie zieht man Material heran, was eigentlich zu einem klassischen bildungsbürgerlichen Vorstellung von Literatur oder Kunst oder Musik nicht passt? Das ist ja auch immer ein Raum, der etwas abgrenzt, der sich abgrenzt gegen anderes, von mir aus gegen Trivialkunst oder Trivialliteratur oder so. Das war nun wirklich noch ein Begriff in den 60er Jahren. Und diese Bewegung, alles, was da draußen passiert, dem muss ich mich stellen und damit hat auch mein Gedicht umzugehen. Ich glaube, das ist ein Moment, was mich dann fasziniert hat. Und Paul Celan musste nicht mit meinen Lieblingsmusikern befreundet gewesen sein oder so. Das spielte keine Rolle, aber konnte so ähnliche Bewegungen beobachten.
Ja, es ist interessant, dass Sie vor allem auf die späten Gedichte von Celan reagiert haben. Sie haben ja auch darüber geschrieben und da durchaus Verbindungen hergestellt zu so klanglichen Strukturen. Mhm. Und das ist von daher überraschend, weil Celan ja eine Entwicklung durchlaufen hat, von den Anfängen, die sehr melodisch waren. Mhm. Es gibt von ihm ein frühes Gedicht, Chanson einer Dame im Schatten, das wirklich auch in so Rhythmen die richtig animieren, dass man sie auch so in einer Bar singen könnte. Mhm. Es gibt frühe, ja, liedhafte Gedichte von ihm, die sich reimen, die wirklich wie so ein rumänisches Volkslied daherkommen. Und die Entwicklung ist ja relativ radikal davon weg. Und in den späten Gedichten, da ist diese Form von Melodie eigentlich gar nicht mehr vorhanden, aber vielleicht in anderer Form. Also dieses Rhythmische in diesen späten Gedichten, worin besteht das genau?
Wenn man arbeitet vor einem Hintergrund, dann ist ja dieser Hintergrund immer mitzudenken. Es gibt auch bei den späten Gedichten von Paul Celan, ich glaube in Atemwende ist es, gibt es dann eingeklammert einen gereimten Vierzeiler. Mhm. Ja, also das Signal wird wirklich ins Buch hineingesetzt. Mhm. Gereimte Vierzeiler, nur noch in Klammern, aber gewissermaßen, ich wollte noch mal daran erinnern, vor welchem Hintergrund die anderen Gedichte entstanden sind. Man kann, aber das müsste man gewissermaßen durch Lesepraxis tun, glaube ich, dahinter kommen. Also man müsste sich selber immer wieder laut vorlesen, die Gedichte. Könnte man darauf kommen, dass eben immer noch so Fragmente oder Absätze oder Anläufe zu, ja, sag mal, melodiösen Momenten da sind. Es gibt ein Gedicht von ihm, Ruh aus in deinen Wunden, umblubbert und umpaust. Und wer Bach kennt oder hört den Bach, aber sieht auch, dass umblubbert wahrscheinlich nicht bei Bach vorkommt. Ja, also eigentlich arbeitet Celan dann an seinen eigenen Grundlagen und an diesem Raum, was Gedicht sein kann, was Dichtung sein kann, den er sich ganz früh in der Jugend erarbeitet hat.
Es gibt eine Gemeinsamkeit zwischen Ihnen und Celan, die besteht darin, dass Sie beide oft vertont worden sind. Die 100 Mal von Celan haben Sie noch nicht ganz erreicht, aber Sie arbeiten auch mit Komponisten zusammen. Und ein sehr prägender Moment ist, glaube ich, die Zusammenarbeit mit Enno Poppe. Es gibt ein Gedicht von Ihnen, Wespe, das Enno Poppe vertont hat. Und das könnte man in vielerlei Hinsicht mit Celan in Verbindung bringen. Also auch das Gedicht. Also ich habe mir hier den Anfang aufgeschrieben. Wespe, komm in meinen Mund, mach mir Sprache innen und außen, mach mir was am Hals, zeig's dem Gaumen, zeig es. Also die Wespe, die Sprache als Stachel benutzt. Mhm. Und das ist etwas, was im Grunde auch diesen Entwicklungsweg von Celan charakterisiert. Also es gibt die Verbindung Sprache als Stachel und das wird dann in einer ziemlich überraschenden Weise vertont von Enno Poppe, also mit einem Countertenor. Sehen Sie da Verbindungen zu der Art der Celan-Gedichte, also dieser Weg zum Vertonen, der also in der sprachlichen Struktur, in der klanglichen Struktur auch da ist?
Also gerade dieses Wespe-Gedicht ist nun eins, das habe ich so sehr absichtlich recht 19. Jahrhundertmäßig geschrieben, weil Enno Poppe den Auftrag erhielt, ein Lied zu schreiben. Und er sagte, um Gottes Willen, also Lied ist einfach unter Komponisten und in der Musikgeschichte, das ist so belegt, wie kann man eigentlich damit noch arbeiten oder wie kann man dagegen anarbeiten?
Ach, Sie haben das Gedicht im Auftrag des Komponisten geschrieben, das wusste ich nicht. Mhm.
Und er wollte also möglichst weit weg vom klassischen Kunstlied mit der Komposition und da Enno Poppe Herausforderungen liebt, dachte ich, gut, dann kriegst du aber eine Vorlage, die eigentlich dich erstmal dahin bringt, dass du in Richtung Kunstlied gehst. Also das ist ein Gedicht, das arbeitet mit Reimen. Dann hat man so ein Versmaß, das fast durchgehalten wird. Es gibt dann immer wieder so Zwischeneinschübe, die anders funktionieren. Es ist nicht so, dass Paul Celan mit Komponisten zusammengearbeitet hat. Ich glaube, das ist eine völlig andere Situation. Also das Arbeiten mit und für Komponisten oder das Arbeiten gemeinsam mit Musikerinnen und Musikern, das ist ja immer ein Gemeinschaftserlebnis und das alles dann entsteht gemeinsam. Und das ist, glaube ich, etwas anderes, als wenn, also auch von Seiten der Musik ist es etwas anderes, als wenn man eben auf ein Gedicht stößt, das einem gefällt und dann vertont man das.
Ja, das ist, glaube ich, schon ein großer Unterschied, dass die Vertonungen von Celan von ihm eigentlich nicht in dieser Form autorisiert worden sind. Das kam erst später. Er hat mit Komponisten nicht zusammengearbeitet. Und da gibt es wohl auch einige Missverständnisse, weil dieser hohe Ton von Celan dann oft auch zu einer Komposition verführt, die die Zwischenformen vollkommen ausklammert. Also es gibt eine Celan-Oper, die auch sehr viel Biografisches erfindet und dann auch so ein dieses existenzielle Pathos dann an den Tag legt, das Celan überhaupt nicht wollte.
Entschuldigung, es ist völlig egal, was der Dichter wollte. Jemand, der komponiert, nimmt sich etwas und macht daraus etwas Neues. Das ist Material. Dazu verhält sich jemand, der komponiert, genauso wie sich dann auch die Musizierenden dazu verhalten, zu der Partitur, wenn sie zusammenspielen und so weiter.
Ja, so gehen sie auch mit Materialien um, auch von anderen Dichtern. Das ist eine Zeile, nach der ich Sie zum Schluss fragen wollte. In Ihrem letzten Gedichtband Dämonenräumdienst, da gibt es eine Zeile, die sehr viel zu tun hat mit Material und wie sie damit umgehen. Und das hat auf den ersten Blick auch einen provokativen Charakter. Das interessiert mich, wie Sie diese Zeile in Bezug zu dem setzen, was Sie vorgefunden haben. Die Zeile heißt, der Tod ist ein Arschloch aus Strehlen. Das ist in dem Zusammenhang, in dem wir heute Abend sprechen, natürlich eine Provokation, ist aber eine Materialästhetik, wenn ich das aufgreifen darf, was Sie gerade gesagt haben.
Ja, das ist auch nicht einfach Materialästhetik. Das klingt dann so, als würde man so am Basteltisch sitzen. Also Strehlen ist der Ortsteil von Dresden, in dem ich lebe. Also ich ziehe gewissermaßen den Ort, den Paul Celan nennt, ziehe ich ganz auf ein kleines Quartier zusammen. Weil Paul Celan ist ja auch nicht Deutschland in den Grenzen von, weiß nicht wann gemeint, sondern es geht ja eher ums Deutsche. Und dann ist die Frage, sind dann damit alle Deutsch-Muttersprachler gemeint und so weiter. Ja, also diese Zeile, der Tod ist ein Arschloch aus Strehlen, geht darauf zurück, dass mir irgendwann klar wurde, dass die gewissermaßen die Melodie in Der Tod ist ein Meister aus Deutschland dieselbe ist wie Im Prater blühen wieder die Bäume. Und dann kam mir noch in den Sinn, nicht nur zurück in der Geschichte, sondern auch in die Zukunft in der Geschichte geht das. Die schönsten Pausen sind lila. Gibt es diese Schokoladenwerbungsmelodie und diesen Satz. Und da bin ich erschrocken, als mir das aufging. Und ich habe mich dann gefragt, ob nicht Paul Celan womöglich genauso erschrocken ist, dass der Tod ist ein Meister aus Deutschland, sich singen ließe auf die Melodie Im Prater blühen wieder die Bäume. Und ob nicht auch darum Menschen so bereitwillig das Gedicht Die Todesfuge aufgenommen haben. Also dass nun Paul Celans Todesfuge so das exemplarische deutschsprachige Gedicht des 20. Jahrhunderts geworden ist. Sagen wir mal, auf welcher Grundierung geschieht das eigentlich? Und kann man es nicht, ohne dass man sich eingestehen muss, und ohne dass es natürlich Absicht war von Paul Celan, kann man nicht eigentlich insgeheim seine eigene alte Walzerseligkeit mit durch dieses Gedicht führen. Und dieser Gedanke war so horrend, dass ich eigentlich noch einmal dagegen schreiben musste. Und als mir dann diese Zeile einfiel, der Tod ist ein Arschloch aus Strehlen, dachte ich doch, also diese Beobachtungen, die ich gemacht habe, reichen so weit ins Obszöne hinein, dass man eigentlich, es gibt so Momente, da kann man Obszönität nur mit Obszönität neutralisieren. Und so entstand dann dieses Gedicht von mir.
Grabschrift für François. Die beiden Türen der Welt stehen offen, geöffnet von dir in der Zwienacht. Wir hören sie schlagen und schlagen und tragen das Ungewisse und tragen das Grün in dein Immer. Thank you. Ein Holzstern, blau, aus kleinen Rauten gebaut, heute von der jüngsten unserer Hände. Das Wort, während du Salz aus der Nacht fällst, der Blick wieder die Windgalle sucht. Ein Stern, tu den Stern in die Nacht, in meine. Heimkehr. Schneefall dichter und dichter, Taubenfarben wie gestern, Schneefall, als schliefest du auch jetzt noch. Weithin gelagertes Weiß, drüberhin endlos die Schlittenspur des Verlorenen. Darunter, geborgen, stülpt sich empor, was den Augen so weh tut, Hügel um Hügel, unsichtbar. Auf jedem heimgeholt in sein Heute ein ins Stumme entglittenes Ich, hölzern ein Pflock. Dort ein Gefühl vom Eiswind herübergeweht, dass sein Tauben, sein schneefarbenes Fahnentuch festmacht. Köln am Hof, Herzzeit, es stehen die Geträumten für die Mitternachtsziffer. Einiges sprach in die Stille, einiges schwieg, einiges ging seiner Wege. Verbannt und verloren waren daheim. Ihr Dome, ungesehen, ihr Ströme unbelauscht, ihr Uhren tief in uns. Zürich zum Storchen für Nelly Sachs. Vom zu viel war die Rede, vom zu wenig, vom Du und Aber-Du, von der Trübung durch Helles, von Jüdischen, von deinem Gott. Davon, am Tag einer Himmelfahrt, das Münster stand drüben, es kam mit einigem Gold übers Wasser. Von deinem Gott war die Rede, ich sprach gegen ihn, ich ließ das Herz, das ich hatte, hoffen auf sein höchstes, umröchelndes, sein haderndes Wort. Dein Aug sah mir zu, sah hinweg, dein Mund sprach sich dem Aug zu, ich hörte. Wir wissen ja nicht, weißt du, wir wissen ja nicht, was gilt. Tübingen, Jänner, zu zur Blindheit überredete Augen. Ihre, ein Rätsel ist rein entsprungenes, ihre Erinnerung an schwimmende Hölderlin-Türme. Möwen umschwirrt. Besucher ertrunkener Schreiner bei diesen tauchenden Worten. Käme ein Mensch zur Welt heute mit dem Lichtbad der Patriarchen. Er dürfte, spräch er von dieser Zeit, er dürfte nur lallen und lallen. Immer, immer zu, zu. Palaksch, Palaksch. Cello-Einsatz von hinter dem Schmerz. Die Gewalten nach Gegenhimmeln gestaffelt wälzen Undeutbares vor Einflugschneise und Einfahrt. Der erklommene Abend steht voller Lungengeäst. Zwei Brandwolken Atem graben im Buch, das der Schläfenlärm aufschlug. Etwas wird wahr. Zwölfmal erglüht das von Pfeilen getroffene Drüben. Die Schwarzblütige trinkt des schwarzblütigen Samen. Alles ist weniger, als es ist. Alles ist mehr. Rebleute graben die dunkelstündige Uhr um Tiefe um Tiefe. Du liest. Es fordert der Unsichtbare den Wind in die Schranken. Du liest. Die Offenen tragen den Stein hinterm Aug. Der erkennt dich am Sabbat. Krokus vom gastlichen Tisch aus gesehen, zeichenfühliges kleines Exil einer gemeinsamen Wahrheit. Du brauchst jeden Halm. Einmal, da hörte ich ihn, da wusch er die Welt, ungesehen, nachtlang, wirklich, eins und unendlich, vernichtet, ichten, Licht war, Rettung.
Sie hörten Cello-Einsatz, Paul Celan und die Musik. Ein Abend im Rahmen des Enjoy Jazz Festivals 2020. Konzeption Helmut Böttiger, Rainer Kern und Ulrich Rüdenauer. Mit Jens Harzer, Helmut Böttiger und Marcel Bayer sowie Musik des Ensemble Modern. Aufgezeichnet am 24. Oktober 2020 im Rosengarten Mannheim.